Christine, hast du eine Lieblingsfrage, die du als Schlafforscherin immer wieder gern beantwortest?
Ganz oft werde ich gefragt, ob wir Schlaf nachholen können. Die Frage scheint also viele Menschen zu beschäftigen. Und generell muss ich aber sagen, ich beantworte eigentlich alle Fragen zum Thema Schlaf sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Und damit hallo zu Überschlafen. Heute mit einer besonderen Folge. Wir haben so viele tolle Mails mit euren Fragen reinbekommen an überschlafen@deutschlandfunknova.de und einige davon wollen wir heute beantworten.
Ja, also vielen, vielen Dank für eure Mails und die ganzen spannenden Fragen und zumindest von mir ein herzliches Hallo aus Wien.
Ja, viele Grüße nach Wien, wo wir eigentlich beide heute sein wollten.
Ja.
Christine, erzähl doch mal wieso.
Ja, zumindest ich sitze heute eben in einem Hotelzimmer. Also es könnte auch sein, dass ich ein bisschen anders klinge als sonst. Vielleicht qualitativ nicht ganz so hochwertig, aber die Inhalte natürlich sowieso. Ich sitze heute in Wien, weil Ilka und ich haben für den Podcast einen Preis gewonnen. Den Preis für Wissenschaftspublizistik und Wissenschaftskommunikation der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Und die Preisverleihung, die findet eben heute hier in Wien im Rahmen des alle zwei Jahre stattfindenden Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Psychologie statt.
Genau, also wenn ihr uns hört, dann ist das letzte Woche für euch. Und deswegen bin ich nämlich auch nicht in Wien. Ihr habt wahrscheinlich von den Unwettern mitbekommen und meine Zugverbindung war eine auf der Streichliste. Und deswegen bin ich wie gewohnt im Studio und ja, wir schalten uns zueinander und du wirst heute diesen Preis für uns in Empfang nehmen. Da freue ich mich sehr und ich werde in einem Videocall dabei sein.
Ja, genau. Da bin ich froh, dass du wenigstens im Videocall dabei bist, weil ich muss schon sagen, ja, wir haben uns irgendwie jetzt seit, wann wissen wir das, seit Mai, haben wir uns auf diesen Tag gefreut und haben irgendwie überlegt, wie wir diesen Tag gemeinsam gestalten und uns ganz schön machen und so drauf hingefiebert und jetzt sitze ich hier alleine und du fehlst einfach als ganz wichtiger Teil.
Ja, ich wäre auch so gerne dabei. Also eine Preisverleihung per Videocall ist, glaube ich, leider einfach nicht dasselbe. Schön, dass Sie das möglich machen. Und ja, an der Stelle müssen wir natürlich mal sagen, das sind Unwetter und ich bin auch ganz froh, nicht auf den Straßen zu sein, weil vielleicht habt ihr von den Nachrichten mitbekommen, wie es den Menschen in Österreich und auch in anderen östlichen Ländern von Europa geht. Das ist nicht schön und ja, die Situation sorgt eben dann auch dafür, dass sowas nicht so stattfinden kann, wie es kann. Aber Christine, lass uns noch mal kurz Menschen kennen ja vielleicht nicht die Deutsche Gesellschaft für Psychologie. Sag doch noch mal bitte, wer das ist und warum die diesen Preis vergeben.
Ja, also die Deutsche Gesellschaft für Psychologie oder kurz DGPS ist ein bisschen einfacher, ist eine Vereinigung der in Forschung und Lehre, also an den Unis und Fachhochschulen und so weiter, tätigen Psychologinnen und Psychologen in Deutschland. Sie hat aber auch ganz viele Mitglieder in den anderen beiden deutschsprachigen Ländern in Österreich und der Schweiz. Und insgesamt sind es immerhin aktuell über 5000 Psychologinnen und Psychologen. Kann man sich fragen, was macht so eine Vereinigung eigentlich? Das Ziel ist unter anderem die Förderung und Verbreitung der wissenschaftlichen Psychologie. Und das macht ja auch unser Podcast zu einem psychologisch sehr relevanten Thema, dem Schlaf. Und genau deshalb vergibt diese Gesellschaft eben auch alle zwei Jahre einen Preis für Wissenschaftskommunikation, den wir dieses Jahr bekommen haben.
Genau, und darüber freuen wir uns natürlich sehr, 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 freuen uns auf die Preisverleihung gleich und wollten das eben eigentlich gemeinsam im Hotelzimmer, jetzt aber zugeschaltet zum Anlass nehmen, einfach mal viele Fragen zu klären, die uns zu diesem Podcast hier erreichen. Fragen unserer wunderbaren Hörerinnen und Hörer. Wir müssen mal an der Stelle, glaube ich, ganz kurz schwärmen, weil wir bekommen sehr, sehr selten mal eine unfreundliche E-Mail. Das kommt wirklich, alle paar Monate vielleicht mal vor. Die meisten sind total positiv. Ganz viele Komplimente für den Podcast, ganz viel Wertschätzung, tolle Themenideen, tolle Fragen. Also erstmal danke an euch, die ihr uns zuhört und die ihr uns schon so lange treu seid. Das ist wirklich richtig, richtig schön. Vorab noch kurz, wir nennen jetzt nicht die Namen der Personen, die uns geschrieben haben. Manche Mails, die kommen ja vielleicht auch im Vertrauen und das wollen wir eben auch so zurückgeben und respektieren, wenn auch nicht jeder hier namentlich dann mit seiner Geschichte stehen möchte.
Ja, und manche eurer Fragen, die haben wir vielleicht auch schon persönlich beantwortet, denn darum bemühen wir uns, auch euch zu antworten, wenn ihr uns schreibt. Dennoch denken wir, dass manche dieser Fragen und die Antworten hoffentlich dann auch eben auch für andere HörerInnen spannend sein können und deshalb greifen wir die dann möglicherweise hier auch nochmal auf.
So, dann legen wir los. Ich habe mich durch unser Postfach gewühlt, das war sehr schön, und habe mal versucht, von den ganzen E-Mails so verschiedene rauszusuchen, die so ein paar Aspekte abdecken, die vielleicht für alle Leute interessant sein können. Also E-Mail Nummer 1 und schreibt eine Hörerin: Ich bin jetzt seit 2 Wochen im Urlaub und ich schlafe unglaublich viel. Sie spricht so von 10 bis 12 Stunden jede Nacht und teilweise auch noch mal tagsüber einen Nap. Es kommt ihr fast schon unheimlich vor, sagt sie. Aber irgendwie hofft sie, dass es der Körper einfach braucht, oder sie redet sich das dann ein. Und sie fragt, ist da jetzt irgendwie was dran, also dass ihr Körper das braucht? Das letzte Dreivierteljahr war sehr intensiv, sagt sie, teilweise belastend. Macht mein Körper gerade eine, sie nennt es, Generalsanierung, oder was ist da los? Also Christine, kann das vorkommen, so eine Generalsanierung? Und ab wann muss man sich vielleicht Sorgen machen, wenn man sehr viel Schlaf braucht?
Ja, und vielleicht sollte ich an der Stelle erstmal nochmal sagen, wir stellen hier natürlich keine Ferndiagnosen und die Empfehlungen, die ersetzen auch keinen Arztbesuch. Das wäre total unseriös und verantwortungslos. Aber wir bemühen uns natürlich trotzdem, oder ich bemühe mich, eure Fragen hier zu beantworten. Erstmal jetzt zu der Hörerin. Also ja, 10 bis 12 Stunden pro Nacht plus vielleicht noch ein Nap, das ist schon echt viel. Generell sagen wir als Schlafexpertinnen und Experten immer so 7 bis 9 Stunden pro Nacht. Das ist eine gute Menge für gesunde Erwachsene. Dennoch muss ich jetzt sagen, ich finde das in der Situation des Urlaubs aufgrund der Informationen aus der E-Mail jetzt erstmal gar nicht bedenklich. Die Phase, die dauert ja auch, das hat sie auch gesagt, erst 2 Wochen an. Und es gab davor auch ja eine längere, intensive und auch belastende Phase. Und da hat die Hörerin vielleicht auch wenig Ruhephasen gehabt, auch mal wenig oder schlecht geschlafen. Und dass sich der Körper dann im Urlaub die Erholung holt, die er braucht, das ist ja eigentlich was ganz Gutes. Und da darf man dem Bedürfnis auch wirklich mal nachgeben. Dennoch muss man sagen, kann hinter so einem hohen Schlafbedürfnis natürlich auch was Ernsteres stecken. Einen Termin jetzt bei der Hausärztin würde ich empfehlen, wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, das pendelt sich auch nicht mehr ein, wenn man wieder im Alltag ist. Oder wenn man das Gefühl hat, man ist chronisch erschöpft und hat eigentlich nie das Gefühl, ausgeruht zu sein. Oder auch, wenn andere Symptome dazukommen und zum Beispiel sich die Stimmung deutlich verschlechtert. Oder ganz einfach auch, wenn man sich wirklich ernsthafte Sorgen macht, dass etwas nicht stimmen könnte. Auch dann sollte man natürlich zum Arzt, zur Ärztin gehen und diese Sorge teilen und gegebenenfalls abklären lassen.
Wie machst du das? Schläfst du mehr im Urlaub?
Ich schlafe deutlich mehr im Urlaub, ja. Ja, aber ich meine, also ich merke das auch schon, Unterschied zwischen Arbeitstagen und Wochenende. Also ich schlafe auch am Wochenende mal gerne 10 Stunden. manchmal, weil ich natürlich unter der Woche weniger schlafe, oder aber auch, weil manche Wochen einfach sehr anstrengend und intensiv sind, gar nicht mal nur von der Perspektive des Schlafs her. Ich habe zum Beispiel auch letzte Nacht total viel geschlafen, weil einfach diese Reise nach Wien gestern sehr, sehr anstrengend und beschwerlich war.
Ich habe auch sehr viel geschlafen. Ich habe das gerade von den Hüttentouren so drin. Das ist ja eh frühe Nachtruhe. Ja. Jetzt brauche ich gerade meine 9 Stunden. Ist aber auch irgendwie schön.
Ist auch
okay,
schön,
kommen wir mal zur nächsten Frage. Eine Hörerin, ein Hörer schreibt uns: Liebes Überschlafen-Team, erstmal möchte ich euch für die tolle Podcast-Sendung und über das Thema Schlaf danken. Finde ich richtig gut. Sie oder er schreibt: Aktuell höre ich fast alle Folgen und erhoffe mir dadurch, einige Tipps für meinen gestörten Schlaf zu holen. Also, die Person hat aber auch eine Frage. Und zwar zu unserer Folge am 7.11.23. Das fand ich sehr witzig. Da kommt noch eine Nachfrage. Da geht es nämlich um die Schlafphasen. Und er oder sie schreibt, da fehlt mir ein wenig die Information, wie viel der verschiedenen Schlafphasen ein gesunder Schlaf pro Nacht haben sollte. Also, wir sprechen hier von REM-Schlaf, Leitschlaf, Tiefschlaf. Mhm. Und die Hörerin oder der Hörer fragt nach den Anteilen. Christine, was sagst du da?
Ich habe generell so das Gefühl, das ist eine Frage, die sich vor allem Menschen stellen, die Schlaftracker verwenden. Also so Gadgets, die dann irgendwie sagen, du hattest so und so viel Prozent Tiefschlaf oder so am Morgen. Da werden ja die verschiedenen Anteile ausgegeben, allerdings ohne Bewertung. Und man muss da durchaus auch Abstriche bei der Genauigkeit im Vergleich jetzt zu einer Messung im Schlaflabor machen. Ich muss auch sagen, wie viel vom jeweiligen Schlafstadium da sein sollte, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil im Verlauf des Lebens, da verändern sich die verschiedenen Anteile. Also zum Beispiel wird mit zunehmendem Alter der Tiefschlaf weniger. Und vermutlich gibt es auch leichte oder sogar stärkere Schwankungen von Nacht zu Nacht. Also ist zum Beispiel abhängig davon, wann wir schlafen gehen, Manche Medikamente verändern die Zusammensetzung des Schlafs. Es kommt auch darauf an, wie viel wir in der Nacht davor geschlafen haben. Und eine Situation, in der viele von uns wahrscheinlich ab und zu sind, es kommt auch darauf an, ob wir Alkohol getrunken haben. Auch das hat eine Auswirkung auf die Zusammensetzung des Schlafes, wenn man jetzt diese verschiedenen Schlafstadien anschaut. Dennoch gibt es natürlich Studien, die versucht haben, rauszufinden, was so normal ist. Und ich würde das normal jetzt auch wirklich so ein bisschen in Anführungszeichen setzen, denn da gibt es einfach Unterschiede zwischen Menschen, die sind eben auch normal. Eine Studie, die Daten aus dem Schlaflabor in Freiburg im Breisgau angeschaut hat, die hat gefunden, dass gesunde Erwachsene über alle Altersstufen hinweg, wenn man da fast nur einen Durchschnitt bildet, ungefähr 8%, also bei 8 Stunden Schlaf sind das knapp 40 Minuten der Nacht, im leichtesten Schlafstadium verbringen. Also wir nennen das N1 und das ist noch so ein Übergangszustand zwischen Wachsein und Schlaf, also man entspannt sich, dann geht man mal in N1, dann wacht man wieder auf, dann dreht man sich vielleicht nochmal um und dann fällt man wieder in den 1. Also ein ganz leichtes Schlafstadium.
Das ist so das, was man so am Anfang der Nacht hat, ne? Als ich bei dir im Schlaflabor war, habe ich behauptet, ach, da habe ich doch gar nicht geschlafen. Mir war doch nochmal kalt und ich habe die Decke doch nochmal verrutscht. Und du meintest, doch, du hast schon geschlafen hier.
Genau. Und es ist eben genau dieses Schlafstadium. Wenn man daraus aufwacht oder aufgeweckt wird, dann ist man sich manchmal gar nicht sicher, ob man geschlafen hat. Also es fühlt sich unbedingt
8%
an wie Schlaf. Genau. Im Leichtschlaf, den nennen wir N2, da verbringen wir durchschnittlich ganze 55% der Nacht. Also das sind dann ungefähr knapp 4,5 Stunden bei 8 Stunden Schlaf. Das ist auch manchmal so ein bisschen so eine Restkategorie. Also das, da wird einfach alles reingeschoben, was nicht in die anderen passt. Deshalb ist es zu viel. Ja, und im Tiefschlaf, der interessiert ja irgendwie ganz viele Menschen. Im Tiefschlaf, da sind es jetzt in der Studie knapp 10%.
10%, das kommt mir recht wenig vor.
Ja, also man findet da auch, wenn man so ein bisschen sich durchs Internet sucht oder auch Studien liest, da findet man durchaus auch andere Angaben, finde ich auch recht wenig, gerade für jüngere Menschen. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier einfach der Durchschnitt ist und das ist halt einfach das, was sie gefunden haben. Ja.
Genau. Dann fehlt noch eins, REM-Schlaf.
Genau, REM-Schlaf, also das ist das Schlafstadium mit den schnellen Augenbewegungen, den sogenannten Rapid Eye Movements, davon leitet sich der Name ab. In diesem Schlafstadium verbringen wir ungefähr 20% der Nacht, also gut 1,5 Stunden.
Wie fix sind denn diese Werte? Also können wir jetzt sagen, wenn wir nur so und so viele Minuten oder eben nur so und so viel Prozent in einem Stadium verbringen, dann ist das vielleicht auch nicht mehr gesund?
Nee. Das ist schwer. Also was ich jetzt bei diesen Prozentangaben auch nicht dazu gesagt habe, ist, wie groß die Schwankungsbreite um diese Werte herum ist, die man eben dann auch noch als in Anführungszeichen normal ansehen würde. Und ohne jetzt da mit weiteren Zahlen um mich zu werfen, diese Schwankungsbreite, die ist relativ groß. Also es ist ein relativ großes Spektrum. Und in der schlafmedizinischen Praxis, da gibt es auch nicht so diesen einen Wert, ab dem man jetzt sagt, das ist zu wenig oder das ist zu viel. Also manchmal kennt man das ja so von Blutwerten beim Arzt, die da abgenommen werden. Da gibt es so einen ganz harten Cut-off, würde man sagen. Mhm. Also ob da ist zu viel oder zu wenig. Das gibt es so jetzt in der Schlafmedizin hier bei den Schlafstadien nicht. Also da wird wirklich auch immer der Patient, die Patientin in seiner oder ihrer Gesamtheit betrachtet. Und wichtig ist halt zum Beispiel auch, wie diese Schlafstadien über die Nacht hinweg verteilt sind, wie der Ablauf der verschiedenen Schlafstadien ist. All das sind auch wichtige Informationen. Und man kann nicht einfach sagen, ab da ist es jetzt irgendwie definitiv nicht mehr gut oder so.
Mhm. Also es geht ja beim Schlaf auch ganz viel um so, wie fühle ich mich damit, ne? Also ich meine, du behandelst ja auch viele Patientinnen und Patienten, die dir dann sagen, boah, ich habe das Gefühl, ich schlafe gar nicht. Und in den Daten sieht man, die schlafen eigentlich. Aber das Gefühl ist ja trotzdem sehr, sehr wichtig, also ob man sich erholt fühlt oder nicht. Und auch hier geht es ja wahrscheinlich darum, fühle ich mich erholt oder nicht, ne?
Genau. Und eben nochmal, um das, was ich eingangs gesagt habe, auch darauf zurückzukommen. Ich habe häufig das Gefühl, das sind eben Menschen mit Schlaftrackern, die würden sich eigentlich gar nicht fragen, ob das normal ist, weil die vielleicht auch wirklich gut schlafen. Und sie fragen sich das aber, weil sie eben diese Rückmeldung bekommen. Und ich glaube wirklich, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, ich schlafe gut, da muss man sich um all diese Fragen eigentlich gar keine Sorgen machen. Auch wenn ich natürlich verstehe, das interessiert einen und es ist ja auch vielleicht ein Teil der Faszination dieser Tracker, dass sie einem einen Einblick geben in eine Welt, die einem eben sonst ganz verborgen ist.
Ja.
Ja, und ich würde deshalb auch wirklich empfehlen, in der Regel darf man darauf vertrauen, dass der Körper da schon den richtigen Mix aus den verschiedenen Schlafstadien zusammenstellt.
Dann kommen wir zu unserer dritten Mail, die ich rausgesucht habe. Es geht um Träume und zwar um Fieberträume. Unsere Hörerin schreibt, mein Freund berichtet mir regelmäßig von Fieberträumen, die qualitativ ganz anders wären, bizarrer und auch sehr viel lebhafter als normale Träume. Ich selbst habe das aber noch nie erlebt und unsere Hörerin möchte wissen, gibt es dazu Forschung? Also Christine, was wissen wir über Fieberträume? Unterscheiden die sich von, in Anführungszeichen, normalen Träumen?
Ja, ich muss sagen, also ich habe selten Fieber, aber ich kenne diese komischen Träume und finde oder fand die besonders als Kind, da erinnere ich mich noch dran, total belastend. Also es war echt manchmal schlimm. Also ich bin manchmal weinend zu meiner Mama, weil ich einfach die Träume so schlimm fand.
Habe ich dir also erzählt, von was ich träume, wenn ich Fieber habe?
Nee, von was?
Ich glaube, das wollte ich mir immer aufsparen für unsere Fieberträume-Folge. Soll ich es dir erzählen oder willst du es erst in der Fieberträume-Folge wissen?
Lass uns mal bald eine Fiebertraumfolge machen und dann erzählst
du es mir. Ja, unbedingt. Okay, ich behalte es für mich.
Okay, wir spoilern. Ja, also ich fand die echt schlimm und gar nicht wegen des Inhalts, aber also ich kann ja sagen, wovon ich träume. Ich träume dann von irgendwelchen Formen, die so immer größer werden. Also ganz komisch. Wenn ich das jetzt erzähle, dann klingt das, glaube ich, gar nicht schlimm oder fast sogar harmlos, aber das ist einfach so seltsam und irgendwie bedrohlich oder zumindest belastend.
Und ich kann dir sagen, meine gehen auch in diese Richtung.
Okay. Mhm.
Also es ist konkreter, aber genau, es ist voll witzig, ja.
Mhm. Und es passt auch zu Studienergebnissen. Da zeigt sich nämlich, dass man in Fieberträumen oft von so räumlichen Verzerrungen träumt. Also von zum Beispiel sich bewegenden Wänden. Meine Erlebnisse, die würde ich da auch einsortieren unter so räumliche Verzerrungen, also so größer werdende Formen oder so. Manche berichten aber auch, dass sie von Kreaturen, zum Beispiel mit übergroßen Armen träumen oder auch von der Bedrohung durch Tiere oder auch große Objekte oder Kugeln. Und da kommt auch so dieses Thema Objekte nochmal auf. Also bei mir sind es auch, es sind keine Menschen, es sind keine Tiere, es sind wirklich Objekte, also geometrische Formen.
Ganz okay, komisch. Ich glaube, jetzt muss ich meinen doch erzählen. Ich träume von Alufolie. Und zwar ist die in den Momenten, wo sich das total unangenehm anfühlt, so zusammengeknüllt, so zu so einer Kugel, weil du das gerade gesagt hast. Und wenn es sich entspannt, dann träume ich von glatter Alufolie. Das ist richtig ekelhaft. Ich sag's dir, es ist wirklich schlimm. Und ich habe das zum Glück also wirklich sehr lange nicht mehr gehabt, aber es war so ein wiederkehrender Fiebertraum.
Also meine total sind verrückt. Auch total wiederkehrend. Also ich manchmal, auch wenn ich so ein bisschen Temperatur und gar nicht Fieber habe, dann merke ich an den Träumen manchmal, dass ich ein bisschen krank bin. Ja.
Boah, gruselig.
Also total seltsam, ja. Aber was wohl auch in diesen Träumen vermehrt auftaucht, sind so gesundheitsbezogene Themen. Also zum Beispiel das Thema Temperatur oder Hitze. Und klar, das ist ja total nachvollziehbar.
Ja.
Der Körper produziert ja sehr viel Wärme in diesem Moment.
Ja.
Und insgesamt deckt sich das auch mit den Erfahrungen des Freundes, unserer Hörerin? Da scheinen nämlich Fieberträume, sagt die wissenschaftliche Literatur, wirklich bizarrer und auch von den Inhalten oder Emotionen negativer zu sein als die Träume, die man hat, wenn man gesund ist.
Also wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass der REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement Schlaf, in Zusammenhang gebracht wird mit lebhafteren Träumen. Würde das denn in dem Moment dann auch heißen, okay, ich bin krank, ich habe also mehr REM-Schlaf, also auch mehr bizarre Träume?
Nee, man hat sogar weniger REM-Schlaf, wenn man Fieber hat. Bei einer Infektion, da werden bestimmte Botenstoffe im Körper ausgeschüttet, die eben auch den Schlaf verändern. Und die führen dazu, dass wir weniger REM-Schlaf haben. Das passt auch dazu, dass wir wohl in den Nächten, in denen wir Fieber haben, insgesamt weniger träumen als in Nächten ohne Fieber. Auch wenn die Träume vielleicht besser erinnert werden, weil sie einfach belastender sind.
Mhm. Okay, Christine, wir packen das Thema, oder ich glaube, es ist auf unserer Themenliste.
Ja,
wir packen das mal ganz nach oben auf. Das müssen
wir
umsetzen, weil das klingt extrem spannend. Ich mache jetzt trotzdem hier weiter mit unseren Fragen. Eine andere Hörerin hat uns geschrieben an überschlafen@deutschlandfunknova.de und sie möchte wissen, kann sich Melatonin auf die Träume auswirken? Also wir sind immer noch bei Träumen. Und ich nehme an, sie meint hier, wenn wir Melatonin einnehmen. Das gibt es ja in Deutschland zum Beispiel in der Drogerie. Was sagst du?
Ja, in den Arzneimittelinfos zu einem Melatoninpräparat, das verschreibungspflichtig ist, also das gibt's ja auch, dass man das eben nur in der Apotheke auf Rezept bekommt. Und da gibt's halt diese Infos, weil bei denen, die in der Drogerie verkauft werden, hat man keine Packungsbeilage oder so. In diesen Arzneimittelinfos, da werden abnormale Träume als eine gelegentliche Nebenwirkung auch genannt. Und zu frei verkäuflichen Produkten, also Nahrungsergänzungsmitteln mit Melatonin, da kam, das fand ich ganz spannend, im August noch eine neue Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung raus. Also das ist die wissenschaftliche Einrichtung der Bundesrepublik Deutschland, die zum Beispiel Gutachten und Stellungnahmen zu Fragen der Lebensmittelsicherheit oder auch zur Sicherheit von Chemikalien und Produkten erarbeitet. Und in dieser Stellungnahme wurde auf mögliche Gesundheitsrisiken durch melatoninhaltige Nahrungsergänzungsmittel hingewiesen. Unter anderem wird darauf hingewiesen, dass Melatonin auch Albträume fördern kann.
Okay, das ist spannend. Das müssen sich vor allem alle Leute merken, die sich das so einfach so in der Drogerie besorgen und sich vielleicht wundern, warum sie Albträume haben. Also das kann man sich sehr gut merken an der Stelle. Weiter mit der nächsten Hörerinnen-E-Mail. Die Hörerin schreibt, könntet ihr mal das Thema Sprechen oder Schreien im Schlaf beleuchten? Manchmal wache ich davon selber auf, aber hin und wieder muss mein Mann mich anstupsen und wecken, damit ich aufhöre. Christine, Sprechen im Schlaf, das kennen ja vielleicht manche auch von sich. Vor allem, wenn man jetzt mal in so einer Gruppe oder so unterwegs ist, dann hofft man, dass man da nichts Peinliches irgendwie von sich gibt. Lass uns mal drüber reden, was ist denn das eigentlich überhaupt? Warum fangen wir im Schlaf an zu reden?
Sprechen im Schlaf oder in der Fachsprache nennen wir das Somniloquie, ist ein häufiges Phänomen und besonders häufig tritt es auf in der Kindheit oder auch im jungen Erwachsenenalter. Danach verliert sich das oft ganz alleine, wie ja manche andere Schlafprobleme auch, die wir hier schon besprochen haben. Dabei, also bei diesem Reden oder Sprechen im Schlaf, da werden manchmal nur einzelne Worte gesprochen, teils aber auch ganze Sätze. Das, was gesagt wird, das ist mehr oder weniger verständlich und ergibt auch mehr oder weniger Sinn. Oft hört es sich wohl so an, als hätte die schlafende Person so einen Konflikt oder einen Streit oder wäre in der Diskussion auch mit anderen Personen. Also irgendwie dieses Soziale, das scheint da ganz wichtig zu sein. In den meisten Fällen muss man sagen, es ist total harmlos, auch wenn es irgendwie unangenehm ist, wenn man sich dann Sorgen macht, sage ich jetzt irgendwie was Blödes oder was Peinliches, gerade irgendwie, wenn man in der Situation ist, wo man mit Freunden, Freundinnen in einer Ferienwohnung schläft oder irgendwie auf der Hütte, so wie du manchmal. Verstärkt wird das Sprechen im Schlaf zum Beispiel durch emotionalen Stress, aber auch durch Schlafentzug oder Fieber. Also Fieber macht auch damit etwas.
Okay, du sagst, es ist aber harmlos. Gibt es denn was, was man dagegen tun kann? Weil es kann ja schon sein, dass es ein bisschen stresst, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, jetzt mache ich hier mal diese Übernachtung und schlafe im Mehrbettzimmer und da sind vielleicht andere und ich möchte jetzt eigentlich nicht hier heute Nacht anfangen zu quasseln, wäre ja peinlich.
Ja, also weil Stress ein Auslöser sein kann, kann man natürlich auch genau da ansetzen, also dass man versucht, das Stresslevel zu senken, entweder indem man eben Dinge im Leben verändert, also zum Beispiel Arbeitsplatz oder Beziehungen oder so, was einen eben so stresst, oder auch durch Entspannungsverfahren. Die sind ja auch durchaus geeignet, also Atemübungen oder die progressive Muskelrelaxation, wo man so der An- und Entspannung von Muskeln nachspürt, um damit zu einer Entspannung zu kommen. Und Schlafentzug, den sollte man eben auch vermeiden, beziehungsweise ganz generell könnte man sagen, man sollte eben auf eine gute Schlafhygiene achten. Also auf so grundlegende Empfehlungen für schlafförderndes Verhalten, wie zum Beispiel eben ein regelmäßiger Schlafwachrhythmus, möglichst wenig Alkohol, ein kühles Schlafzimmer, ein ruhiges Schlafzimmer und so weiter.
Dann kommen wir zu Insomnie-Apps. Dazu haben wir letztens einige E-Mails bekommen, denn wir haben in unserer Folge über Medikamente, die den Schlaf fördern, auch über Insomnie-Apps gesprochen. Und zwar ist es so, da hast du erwähnt, dass man eben sich eine App verschreiben lassen kann. Eine Hörerin, ein Hörer hat geschrieben, wie heißt die App und wer kann sie verschreiben? Es geht um eine App, die sowas Ähnliches anbietet wie eine kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie.
Genau, also eine kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie im digitalen Raum, könnte man sagen.
Genau.
In Deutschland kann eine sogenannte digitale Gesundheitsanwendung von ÄrztInnen oder auch PsychotherapeutInnen verschrieben werden. Und die Kosten, die werden dann von der gesetzlichen Krankenkasse getragen. Bei den privaten Krankenkassen muss man da einfach nachfragen. Was ich auch ganz spannend fand, wenn der Kasse ein Nachweis über eine entsprechende Erkrankung oder Diagnose vorgelegt wird, dann braucht man auch gar keine entsprechende Verordnung, sondern dann kann man sich da irgendwie direkt freischalten lassen. Ich kann das, aber ich habe selber nie getestet, aber das ist das, was ich gelesen habe. Und diese Apps, die gibt es ja auch für andere Erkrankungen oder zum Beispiel Stresssymptomatik oder so. Und solche Apps, die als digitale Gesundheitsanwendung zugelassen sind und dafür übrigens auch ihre Wirksamkeit belegen müssen, das sind aktuell Somnio. Das ist ein Programm, das gibt es auf Deutsch, Englisch und Französisch. Und zweitens gibt es noch die App Hello Better Schlafen. Die gibt es aber nur auf Deutsch. Wir verlinken euch da auch in den Shownotes noch das Verzeichnis der digitalen Gesundheitsanwendungen, die es in Deutschland gibt. Da könnt ihr da auch nochmal schauen. In der Schweiz und Österreich, da haben wir ja auch Hörerinnen und Hörer, da muss man sagen, sind solche digitalen Anwendungen leider noch deutlich weniger verbreitet. Es gibt meines Wissens in diesen Ländern keine App, die für alle Versicherten zugänglich ist, beziehungsweise wo die Kosten auch von den Krankenkassen durchweg jetzt übernommen werden. Auf Selbstzahlerbasis gibt es aber Angebote, beziehungsweise eben auch diese Angebote aus Deutschland. Die kann man natürlich auch aus Österreich oder der Schweiz nutzen, muss es aber dann gegebenenfalls selber bezahlen.
Und sag nochmal ganz kurz, was diese Apps machen, nur so in ein, zwei Sätzen, damit Menschen jetzt nicht verwirrt sind, was das überhaupt ist.
Ja, also in der kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie, da arbeiten wir am Verhalten und wir arbeiten auch an den Gedanken rund um den Schlaf, um da auch für Entspannung zu sorgen. Und genau diese Prinzipien, das, was wir mit Patientinnen und Patienten entweder im Einzelsetting machen oder auch in der Gruppentherapie, das ist da eben in einen digitalen Raum, in eine digitale Therapie übertragen worden. Und funktioniert wirklich ganz gut. Also in Studienergebnissen liefern diese digitalen Therapien ähnlich gute Ergebnisse wie die Therapie in Präsenz.
Und das ist so, so gut, dass es das gibt, weil es ja viel zu wenige Schlaftherapeutinnen und Therapeuten wie dich gibt und viel zu wenige Menschen mit einer Insomnie überhaupt einen Therapieplatz bekommen können. Ja. Dann weiter in den Mails. Eine Hörerin schreibt, ich habe eine Frage zu Schlafmangel. 24 Stunden Schlafmangel sind wie 0,8 Promille Alkohol im Blut. 24 Stunden am Stück nehme ich an, schreibt sie. Aber gilt das auch für sich akkumulierenden Schlafmangel? Ich fühle mich nämlich nach mehreren schlechten Nächten so.
Ja. Das gilt auch für sich akkumulierenden Schlafmangel. Und dazu gibt es eine Studie von Kolleginnen und Kollegen vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Die Forschenden haben da die Wirkung von 4 Nächten hintereinander mit nur 5 Stunden Schlaf auf die Reaktionsfähigkeit und die sogenannte Hand-Auge-Koordination untersucht. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Letztlich kann man sich das ganz einfach so vorstellen. Man muss da als Teilnehmerin oder Teilnehmer den Cursor einer Maus auf einem Bildschirm in einem vorgegebenen Feld halten. Und es ist natürlich jetzt ein bisschen gemein, weil dieser Cursor, der bewegt sich halt immer wieder, entweder nach oben, unten oder rechts oder links und man muss dann immer wieder korrigieren. Das ist die sogenannte Hand-Auge-Koordination, die da getestet wird, also wie gut man das halt hinbekommt.
Etwas, was Menschen gut können, die Ballsportarten gut können.
Zum Beispiel. Und gefunden haben die Forschenden, dass die Leistung nach 4 der kurzen Nächte vergleichbar ist mit 0,4 bis 0,6 Promille Alkohol im Blut. Oder anders gesagt, der Eindruck unserer Hörerin ist richtig.
Ah, also wir können festhalten, einige Nächte mit insgesamt viel zu wenig Schlaf wirken sich auch auf uns aus, als hätten wir Alkohol getrunken. Nicht nur eine Nacht, fast ohne Schlaf. Ja. Heftig. Kann ich mir eigentlich gut vorstellen, aber ist trotzdem immer wieder heftig zu hören. Dann haben wir eine Frage bekommen zur Zeitumstellung. Wir haben ja eine Folge dazu gemacht und danach haben wir diese E-Mail bekommen. Nach eurer heutigen Folge hatte ich 2 Gedanken im Kopf, von denen ich gerne eure Meinung erfahren würde. Der Hörer schreibt, würde es gesundheitlich oder auch aus anderen Gründen sinnvoll sein, A, sich bei der Abschaffung der Zeitumstellung und der dementsprechenden Festlegung in der Mitte zwischen Sommer- und Winterzeit zu treffen. Also er schlägt quasi vor, dass wenn wir jetzt die Zeitumstellung abschaffen, so wie es ja eigentlich beschlossen ist in der EU, es kommt nur nicht zur Umsetzung, ob wir dann nicht einfach sagen können, naja, wir bleiben nicht bei der Sommerzeit oder bei der Winterzeit, sondern wir machen so diesen halben Stunden Mittel Weißt du, was sagst du dazu?
Ja. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein guter Kompromiss sein könnte. Die negativen gesundheitlichen Konsequenzen, die manche eben durch eine dauerhafte Sommerzeit befürchten, die würden dann wohl weniger gravierend zumindest ausfallen. Und gleichzeitig wäre es auch in den Abendstunden, in den Sommermonaten zumindest ein bisschen länger hell als bei der dauerhaften Winterzeit, was ja viele Menschen schätzen, die am Abend, gerade in den Sommermonaten, gerne draußen Freizeitaktivitäten nachgehen. Und es würde in den Wintermonaten ja auch nicht erst ganz so spät hell werden wie jetzt bei einer dauerhaften Sommerzeit. Das ist ja auch immer so wieder ein Punkt, wo Menschen sagen, wenn wir eine dauerhafte Sommerzeit hätten, dann gäbe es eben deutlich mehr Tage im Jahr, wo Kinder oder auch Jugendliche dann in der Dunkelheit zur Schule müssen. Das ist ein Sicherheitsaspekt, das ist auch ein Sicherheitsrisiko. Das heißt, auch dieses Sicherheitsrisiko, das wäre zumindest nicht ganz so hoch oder würde nicht ganz so schwerwiegend ausfallen wie bei einer dauerhaften Sommerzeit.
Also eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee von unserem Hörer, ne? Mhm. Er schreibt auch noch, das ist jetzt sein zweiter Vorschlag, bei einer Beibehaltung der Zeitumstellung, wie wäre es dann anstatt zweimal im Jahr um eine Stunde, viermal im Jahr um eine halbe Stunde zu verschieben?
Mhm. Also die Anpassung, die wäre vermutlich ein bisschen leichter, aber es wäre halt auch nochmal komplizierter. Und diejenigen, denen eine Umstellung sowieso ein Dorn im Auge ist, die wären von noch mehr Umstellungen wahrscheinlich auch noch weniger begeistert.
Ja, vor allem dann musst du viermal im Jahr darauf achten, so, war das jetzt dieses Wochenende? Das ist durchaus auch, ich stelle es mir auch ein bisschen stressig vor.
Ja.
Okay, dann nächste Frage zu Schlaf und Geschlecht. Ich glaube, die haben wir am Rande irgendwann schon mal gestreift in einer unserer Folgen.
Die haben,
aber diese E-Mail wollte ich
geklärt.
Genau, die wollte ich trotzdem nochmal mitbringen, weil ich finde die wirklich sehr spannend. Und wir haben dazu Post bekommen. Hallo Christine und Ilka, schreibt unsere Hörerin. Ich sehe gerade auf Instagram dauernd Reels mit der Aussage, dass die durchschnittlichen 8 Stunden Schlaf für den Mann erforscht wurden und es jetzt neue Forschungsergebnisse gibt, die sagen, dass Frauen durchschnittlich 9 bis 10 Stunden Schlaf benötigen, plus nochmal 1 Stunde mehr während der Menstruation. Ich frage mich, welche Studien das sind und ob das stimmt, schreibt unsere Hörerin Christine.
Ja, also welche Studien das sind, das würde mich auch brennend interessieren, denn ich kenne sie zumindest nicht und ich würde doch bezweifeln, dass das so ganz unbemerkt an mir vorbeigeht. Erstmal kann man aber sagen, diese 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht, die wir als Schlafexpertinnen und Experten empfehlen, die empfehlen wir ganz unabhängig vom Geschlecht. Letztlich muss man aber auch sagen, die Schlafdauer, die jemand benötigt, ist in erster Linie sehr individuell. Da habe ich aber jetzt auch noch niemand sagen gehört, also Sie als Frau brauchen da aber mehr. Und habe das auch selber noch nie gesagt.
Ja.
Jetzt muss man auch wirklich sagen, was in diesen Reels so ein bisschen anklingt und wo ja Sie so am Rande vielleicht auch ein bisschen recht haben. In der Vergangenheit wurden viele Studien wirklich oft nur an Männern durchgeführt. Die Erkenntnis, dass das Geschlecht auch bei der Diagnose oder bestimmten Empfehlungen mitgedacht werden muss, die reift halt immer noch irgendwie langsam. Heute ist es zum Glück schwierig geworden, Studien mit ausschließlich männlichen Probanden zu veröffentlichen. Also das kann man fast nicht mehr machen.
Dann sag doch bitte noch mal kurz, wie kann man denn überhaupt auf diese 7 bis 9 Stunden Empfehlung?
Also diese Empfehlung, die basiert nicht auf Erkenntnissen aus jetzt klassischen Experimenten im Schlaflabor, bei denen man früher eben häufig nur Männer untersucht hat. Sondern dieses Wissen, das stammt aus sogenannten epidemiologischen Studien. Da beobachtet man eine meist ziemlich große Gruppe von Menschen über einen oft sehr langen Zeitraum. Also man fragt die Menschen da zum Beispiel, wie lange sie denn üblicherweise so pro Nacht schlafen. Und dann schaut man sich irgendwie ein paar Jahre später an, wie häufig Menschen eine bestimmte Erkrankung entwickeln oder auch wie alt sie sind, wenn sie dann sterben. Und so kann man dann eben letztlich die Schlafdauer mit der Erkrankungshäufigkeit bzw. dem Sterbealter in Verbindung bringen und sich zum Beispiel fragen, ob die Menschen, die kürzer schlafen, auch früher sterben. Und diese Studien, die haben gezeigt, dass Menschen, die sagen, sie schlafen ungefähr 7 bis 9 Stunden pro Nacht, tendenziell auch die beste Gesundheit haben oder am längsten schlafen. Ganz wichtig ist, in diesen Studien, da wurden Frauen und Männer gleichermaßen eingeschlossen. Und eine Meta-Analyse, also das ist so eine Studienform, wo Daten aus mehreren Studien mit eingeschlossen werden, um die Verlässlichkeit der Ergebnisse zu erhöhen, die hat sogar geschlussfolgert, dass es keine Geschlechtsunterschiede beim Zusammenhang zwischen der Schlafdauer und der allgemeinen Sterblichkeit gab.
Jetzt könnten wir uns ja auch noch Befragungen angucken. Also was sagen denn Männer und Frauen, wenn man sie fragt, wie viel Schlaf sie denn eigentlich brauchen?
Also da berichten erwachsene Frauen im Vergleich zu Männern im Durchschnitt, dass sie 12 Minuten pro Nacht mehr schlafen. Also 12 Minuten, nicht Stunden. Und im höheren Alter, da berichten Männer dann etwas mehr Schlaf.
Naja, okay. Also hebt sich das eh so ein bisschen auf. Und dann der letzte Aspekt, der noch vorkam in der Frage unserer Hörerin, war die Menstruation. Da kannst du ja auch nochmal dazu sagen, was macht die denn mit uns Frauen und mit dem Schlaf?
Dass Frau während der Menstruation noch mehr Schlaf bräuchte, das stimmt so auch nicht. Viele Frauen werden es auch kennen, oftmals ist einfach das Gegenteil der Fall. Die Menstruation, die kostet eher Schlaf, weil man zum Beispiel Schmerzen hat. Und wir haben ja auch mal eine ganze Folge über den Zyklus der Frau und den Schlaf gesprochen. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass es aus Sicht der Hormonkonstellation die Menstruation kein Zustand ist, der jetzt besonders viel Schlaf fördert.
Okay, das konnten wir als Mythos an der Stelle hier herausstellen. Dann lass uns auf die nächste E-Mail schauen. Eine Hörerin, ein Hörer schreibt, vielleicht wollt ihr ja mal über das Restless Legs Syndrome eine Folge aufnehmen. Christine, was ist das?
Ja, dazu sollten wir wirklich mal eine ganze Folge machen, aber hier so die kurze Antwort. Beim Restless Legs Syndrom, da haben die Betroffenen einen Bewegungsdrang in den Beinen und seltener auch in den Armen. Oftmals kommt dieser Bewegungsdrang nur am Abend oder in der Nacht. Oder es ist zumindest am Abend und in den Nachtstunden stärker als am Tag. Und dieser Bewegungsdrang, der wird meistens von Missempfindungen begleitet. Also so ein Ziehen, ein Kribbeln, ein Stechen oder auch krampfartige Schmerzen. Und dieser Bewegungsdrang und die Missempfindungen, die werden eben schlimmer, wenn die Betroffenen zum Beispiel vorm Fernseher ganz ruhig sitzen oder auch im Bett liegen. Und wenn sie die Beine oder die Arme dann bewegen oder strecken, dann führt es zumindest für eine kurze Zeit zu einer Besserung. Und man kann sich jetzt leicht vorstellen, das ist einfach super unangenehm und das stört auch mitunter den Schlaf stark.
Ja, wirklich, weil man sich halt ständig so zappelnd bewegen muss so ein bisschen. Wie häufig ist das?
Es ist auf jeden Fall keine seltene Erkrankung. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Ab und zu, muss man sagen, erleben das viele Menschen. Manchmal erlebt man das sogar als sonst komplett gesunder Mensch, zum Beispiel nach intensivem Sport oder wenn man wandern war, also wenn man auch die Wadenmuskulatur viel benutzt hat. So häufig und schwerwiegend, dass die Symptome jetzt wirklich beeinträchtigend sind, ist es bei etwas weniger als jeder 10. Person. In manchen Studien sogar noch seltener.
Aber das ist gar nicht so wenig, ne? Also etwas weniger als jede 10. Person?
Ja.
Nicht so wenig. Okay, nächste Frage ist zum Thema Nachtschweiß. Unsere Hörerin, unser Hörer schreibt, bei schwerem Essen und Alkohol ist ja Nachtschweiß vorprogrammiert. Aber bei mir passiert es trotzdem, wenn man nur leichte Kost am Abend hatte und auch in einem kühlen Raum schläft. Das Schlafshirt ist dann richtig kalt nass. Wie ist das zu erklären?
Nächtliches Schwitzen, das kann ganz viele verschiedene Gründe haben. Haben wir neulich auch in unserer Folge zu Schlafbekleidungen drüber gesprochen. Genauso wie es Leute gibt, die nach einem schweren Abendessen mit auch reichlich alkoholischer Begleitung kaum schwitzen, gibt es immer auch Menschen, die auch in kühlen Räumen und ohne offensichtliche Gründe nachts stärker schwitzen. Bei Frauen ist zum Beispiel ein Grund häufig auch die Menopause. Da ist es so, dass durch die hormonelle Umstellung es häufiger zu nächtlichen Hitzewallungen kommt oder Hitzegefühlen und sie schwitzen deshalb dann auch oft stärker.
Ja, und du hast es gerade gesagt, die Kleidung, die kann natürlich auch eine Rolle spielen, ne?
Ja, und da würde ich generell empfehlen, bei der Bekleidung eher auf Materialien zu setzen, die die Feuchtigkeit gut vom Körper abtransportieren, sodass eben die Haut auch möglichst trocken bleibt. Und das Material, das sollte auch schnell trocknen. Für Menschen, die stark schwitzen in der Nacht, könnte sich zum Beispiel Lyocell, das ist so ein Material aus Holzfasern, oder auch Merinowolle eignen. Und das ist auch besser wohl als Baumwolle.
Dann kommen wir zum Thema Depressionen und Schlaf. Eine unserer Hörerinnen möchte wissen, Depressionen und Schlaf, gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, auch da haben wir, glaube ich, schon eine ganze Folge noch geplant, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, steht auf unserer Liste.
Genau, steht auf unserer Liste. Denn ja, also den Zusammenhang, den gibt's und der ist durchaus stark. Von allen Erkrankungen, die die Stimmung betreffen, ist der Zusammenhang zwischen Depressionen und Schlafstörungen besonders stark. Oder anders gesagt, fast alle Patientinnen und Patienten mit einer Depression leiden auch unter Schlafstörungen. Insomnie, also Ein- und oder Durchschlafstörungen und frühmorgendliches Erwachen, die sind häufiger. Das führt auch zu Tagesmüdigkeit und auch Sorgen über den gestörten Schlaf sind dann bei den Patientinnen und Patienten häufig. Aber bei manchen Patientinnen und Patienten kommt es auch zu einer Hypersomnie, also übermäßig viel Schlaf. Auch das ist ein mögliches Symptom der Depression.
Drehen wir das mal um. Kann eine Insomnie, also eine Schlafstörung, umgekehrt auch das Risiko erhöhen, eine Depression zu entwickeln?
Ja, auf jeden Fall. Patientinnen und Patienten, die nie zuvor eine Depression hatten, die eine Insomnie entwickeln, die haben dann verglichen mit Personen ohne Schlafstörung ein doppelt so hohes Risiko, dann in der Folge auch an einer Depression zu erkranken.
Kommen wir zum Thema Schlafqualität. Dazu haben wir eine E-Mail bekommen. Ein Hörer hat da viele Fragen. Christine, du beantwortest einige davon. Fangen wir an. Er schreibt, was genau ist eigentlich guter Schlaf? Das finde ich so eine gute Frage. Und er möchte wissen, stimmt die Aussage, guter Schlaf ist, wenn ich mich am Morgen gut und ausgeschlafen fühle und über den Tag auch nicht mehr müde werde und abends gut einschlafen kann? Oder muss das auch mit messbaren Werten korrespondieren? Das geht so ein bisschen in die Richtung einer unserer ersten Fragen hier.
Ja, genau, mit den Schlaftrackern. Die Aussage, dass es eine gute Nacht war, wenn man sich am Morgen gut und ausgeruht fühlt, die ist absolut richtig. Das mit dem am Tag nicht müde werden, das würde ich nicht so unbedingt als ein Kriterium für guten Schlaf sehen, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Das trifft vermutlich auf viele Menschen zu. Also ich würde das zu mir auch sagen, wenn ich gut geschlafen habe, dann werde ich eigentlich am Tag nicht müde. Aber es gibt auch viele Menschen, die haben ein ausgeprägtes Mittagstief, auch wenn sie gut geschlafen haben. Also der Zusammenhang zwischen tagsüber nicht müde werden und gutem Schlaf, ist ein bisschen individuell zu betrachten. Was für viele Menschen oft überraschend ist, ist, was wir im Schlaflabor messen oder auch was Schlaftracker messen, da sind wir wieder beim Thema, hat manchmal gar nicht so viel mit unserem subjektiven Gefühl zu tun. Und das zeigt sich eben auch in Studien. Ich muss auch sagen, ich hätte gar nicht mal die Erwartung, dass diese Werte unbedingt übereinstimmen. Wir können also das, was dieses Gefühl, ich habe gut geschlafen, ausmacht, einfach nicht oder vielleicht auch noch nicht wirklich im Schlaflabor messen. Im Ranking der Messwerte, die aber, das muss man auch sagen, alle nicht stark mit dieser subjektiven Schlafqualität zusammenhängen, sind die Top 2 in der Studie mit älteren Teilnehmenden die Schlafeffizienz, also man hat das Gefühl, besser oder gut geschlafen zu haben, wenn man eben nachts wenig aufwacht, wenn man wenig Zeit wach im Bett verbringt, schnell einschläft, selten bewusst aufwacht und nicht zu früh aufwacht. Das fühlt sich gut an.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, ich auch total. Und außerdem ist auch so, wenn man länger schläft, also eine längere Schlafdauer hat, das sorgt auch dafür, dass wir das Gefühl haben, besser geschlafen zu haben.
Und last but not least kommen wir zu deiner Lieblingsfrage, Christine. Kann man Schlaf nachholen?
Ja, Schlaf nachholen, das geht. Und man muss sich auch mal vorstellen, das wäre irgendwie total doof, wenn wir ein einmal erworbenes Schlafdefizit nie wieder loswerden könnten. Und das geschieht nicht nur darüber, dass wir halt dann, wenn wir zu wenig geschlafen haben, dann länger schlafen, also zum Beispiel am Wochenende, dass wir dann halt schön ausschlafen, sondern ein Stück weit tut es unser Körper auch ganz ohne unser Zutun. Also er macht einfach die Tiefschlafphasen dann ein bisschen länger und auch, wir könnten sagen, intensiver, sodass wir eben nicht jede Minute 1:1 nachholen müssen. Und ich muss auch sagen, es entspricht ja auch total unserem Gefühl, dass wir durchaus Schlaf nachholen können. Also uns nach dem Ausschlafen, nach einer guten Nachtruhe fitter, erholter und weniger müde fühlen. Kürzlich, das fand ich auch sehr spannend, wurden auch Studienergebnisse bei der Konferenz der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie präsentiert, die nahelegen, dass Schlaf nachholen besser für die Herzgesundheit sein könnte, als wenn man ihn eben nicht nachholt. Allerdings muss man sagen, wurden die Ergebnisse noch nicht publiziert. Die haben also die wissenschaftliche Qualitätskontrolle noch nicht durchlaufen, den sogenannten Peer-Review-Prozess, sodass man das noch ein bisschen mit Vorsicht behandeln muss. Im Idealfall ist es natürlich auch so, wir schlafen jede Nacht ausreichend.
Das wäre total schön. Aber sind wir ehrlich, das passiert nicht immer.
Nein, Christine, auch nicht bei mir.
Nee, bei uns allen nicht. Wobei, du bist ja Profi. Ich glaube, in vielerlei Hinsicht machst du schon vieles immer sehr richtig, wenn ich mir deine Geschichten so anhöre. Christine, dann Dürfen wir auch an der Stelle nochmal unseren Hörerinnen und Hörern Danke sagen für diese wunderbaren Fragen. Wenn ihr auch noch Fragen habt, schreibt uns an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Ja, und ich wünsche dir und uns jetzt erstmal gleich eine wunderbare Verleihung.
Ja, das wünsche ich dir und uns auch. Und ich hätte dich einfach wahnsinnig gerne hier bei mir in Wien gehabt.
Oh, aber ich wäre auch so gerne
dabei. Es war nicht möglich.
Wir sehen uns digital.
Wir sehen uns digital, ja.
Und bis dahin sagen wir euch erstmal, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.